Radio Pocky Talk, Radio Pocky Talk, von Mensch zu Mensch.
Und wir schalten direkt hier Teil 2 heute direkt live vom Friedensfest von Konstanz, wo jetzt gerade die Menschenkette war, schalten wir jetzt direkt wieder auf die Bühne. Bettina Maria Gurzoller ist bei uns vor Ort. Viel Freude.
Zukommt, deswegen müssen wir auf diese Lawine reagieren. Aber mittlerweile gibt es überhaupt gar keinen Grund mehr dafür, aber die halten trotzdem an den Maßnahmen fest und die überschütten uns mit Lügen, was wir jetzt mittlerweile gar nicht mehr akzeptieren können. Deswegen stehen wir hier. Ich habe mich mit einem Biologen, also Biologiestudenten, unterhalten und habe ich gesagt, sag mal, erklär mir doch mal, wie das Ganze funktioniert. Am Anfang der Pandemie haben wir diese Bilder, weil das ist ja das Argument, die ganzen Menschen, die für diese Maßnahmen sind, erzählen, ja, hast du denn die ganzen Bilder nicht gesehen, damals hier und da mal Intensivstationen, Leichen, sage ich doch, das habe ich gesehen. Aber wenn wir am Anfang der Pandemie so viele Sterberaten gehabt haben, so viele Menschen in Intensivstationen, warum sind dann die Krankenhäuser jetzt leer? Warum haben wir dann nicht das Zigfache an Sterblichkeit jetzt mittlerweile? Und dann zieht er eine Maske aus seiner Hosentasche und sagt deswegen. Sage ich, okay, von mir aus ist es deswegen. Dann erklär mir doch mal, wenn wir uns so brav daran gehalten haben und alle Masken getragen haben, warum steigen jetzt die Zahlen? Und was ich auch nicht verstehen kann, das ist doch ganz einfache Mathematik. Also wenn man ein bisschen rechnen kann, die erste Woche im September sind ca. 1 Million Tests gemacht worden. Wir wissen, dass wir ca. 1% Fehlerquote haben und RKI hat gemeldet ca. 1200, 1300 Neuinfektionen pro Tag. So, jetzt denke ich mir, okay, 1 Million, 1%, 10.000 durch 7 Tage, 1200, 1300, kommt hin. Infektionen, die eigentlich gar keine sind. Mir persönlich ist es passiert, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch arbeite, aber jedenfalls bis vor ein paar Tagen habe ich gearbeitet im Kindergarten und habe gekocht für Kinder. Und den Job habe ich wirklich aus Überzeugung gemacht, weil ich einfach wollte, dass die Kinder gesundes Essen bekommen. Habe vorher in der IT-Bereich, in dem IT-Bereich gearbeitet bei der BASF. Den Job habe ich hingeschmissen, weil ich da irgendwo keinen Sinn da drin gesehen habe. Vielen Dank. Also für das Geld, was ich im Kindergarten bekommen habe, hätte ich auch Arbeitslosengeld anmelden können, wäre es aufs Gleiche rausgekommen. Aber gut. War in Berlin gewesen auf der Demo. Als ich da zurückgekommen bin, sind ja, besorgte Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen zur Chefin gerannt und haben gesagt, ja, pass mal auf, der war doch jetzt am Wochenende hier in Berlin gewesen, wenn er jetzt total verseucht zurückkommt. Was machen wir denn da? Und da waren auch Vertreter von der Kirche auch da gewesen, die Arbeitgeber, ist, die evangelische Kirche ist es. Und das hat Wellen geschlagen. Man wollte mich jetzt zwingen, unbedingt eine Maske tragen, trotz Attest. Ich habe meinen Attest vorgelegt, aber die Symptome, die da drin stehen, beziehungsweise die Diagnose, würde nicht ausreichen. Und daraufhin hat man mich tatsächlich mehr oder weniger aus dem Laden rausgeschmissen, weil die Chefin gesagt hat, ah ja, kannst du nicht trotzdem mal da die paar Stunden deine Maske tragen? Habe ich gesagt, nein, ich mache das nicht. Ich mache das aus Prinzip nicht. Ich mache das auch deswegen nicht, weil man mich denunziert hat, weil man mich gemobbt hat. Und außerdem, was in meinem Attest für Diagnose steht, das geht niemandem was an. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob die rechtlich damit durchkommen. Und den Kollegen, die habe ich auch natürlich zur Rede gestellt, ob die Zahlen jetzt so stimmen bei diesem Beispiel, das sei jetzt dahingestellt. Ich wollte ihm einfach mal klar machen, dass die mittlerweile komplett den Überblick verloren haben. Ich habe ihn gefragt, pass mal auf, du hast ein gesundes Kind. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, es kommt ein Impfstoff heraus, was zu 99% sicher ist und 1% vielleicht Schaden verursacht, würdest du dich und dein Kind impfen? Und da hat mir sofort gesagt, ja, ich würde es sofort machen. Habe gesagt, okay, denk nochmal darüber nach, was du gesagt hast. Wir haben 80 Millionen Menschen hier in Deutschland. Und wenn ich 1% Schaden verursache, sind wir bei 800.000 Menschen. Bei dem Virus wissen wir, dass wir 0,3%, 0,4% circa Sterblichkeit haben. Selbst wenn die komplette Nation infiziert wäre, bei 0,3% sind wir bei 240.000 Menschen. Also soll ich jetzt hingehen, gesunde Menschen, Kinder infizieren, 800.000 Opfer in Kauf nehmen, damit wir 240.000 immunschwache oder ältere Menschen retten wollen? Ist das denn normal? Ich habe fast schon das Gefühl, dass die Behörden und Schulleiter und die Leiter von Geschäften irgendwie sich alle überschlagen wollen, übertrumpfen wollen mit irgendwelchen Maßnahmen und denen ist überhaupt nicht bewusst, was sie tun. Da sind wir wieder bei dem Thema, Gott verzeihe denen, denn die wissen nicht, was sie tun. Aber ich weiß nicht, also wenn man den Verstand abgibt und die einfachsten Dinge nicht versteht, dann habe ich überhaupt kein Verständnis dafür und da muss man einfach dagegen gehen. Zum Schluss habe ich noch eine Bitte an euch. Wir sind viele, wir sind wirklich viele, aber die meisten leisten ihren Widerstand leider nur am Smartphone. Ich finde das etwas schade. Wenn wir uns einfach mal vorstellen, dass jeder von uns wirklich es schafft, nur 3 Menschen davon zu überzeugen. Das funktioniert auch nicht mit Fakten. Das muss man, die Menschen müssen wahrscheinlich selbst irgendwo betroffen sein. Aber ich denke, jeder schafft es tatsächlich, ein bisschen Arbeit zu leisten, einfach mal 3 Menschen zu überzeugen, das Ganze anders zu sehen. Und wenn jeder das wirklich macht, dann sind wir bei den nächsten Demos viel, viel mehr. Und diese Menschen brauchen wir, weil Zahlen und Fakten interessiert kein Mensch mehr mittlerweile. Die Politik interessiert es nicht, die sitzen das einfach aus. Und es gibt nur eine Möglichkeit, das Ganze hinzubiegen. Wir müssen gucken, dass wir wirklich so viele sind, so viele, dass sie uns nicht mehr ignorieren können. In diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß. Ich gebe weiter.
Wieder da seid, Konstanz. Als nächstes David Claudio Sieber.
Hallo Konstanz. Schön, dass ihr alle gekommen seid, auch aus anderen Ländern und von weit, weit weg. Ich weiß, das war eine lange Anfahrt für euch. Ich bin aus Flensburg gekommen. Oh Gott. Eigentlich habe ich eine Rede vorbereitet, die ich jetzt auch halten wollte, aber nachdem ich jetzt, ich werde erstmal kurz was zu meiner Geschichte erzählen, manche kennen mich nicht, manche schon. Mein Name ist David Claudio Sieber, ich bin verheirateter Familienvater und wohne zurzeit in Flensburg. Ich bin Mitglied, nur noch Mitglied, bei Bündnis 90 Die Grünen. Ich habe in Berlin am 29. eine Rede gehalten und im Zuge dessen wurde ich dann von meiner Fraktion innerhalb von 10 Stunden, das ist Rekord in der BRD, innerhalb von 10 Stunden aus der Fraktion ausgeschlossen und aus meinen Ämtern entfernt. Momentan bin ich noch Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen. Ja, nee, ich bekenne mich eigentlich grundsätzlich schon zu grünen Grundwerten. Es sieht nur schwierig aus, wie die sich momentan transferieren. Und da möchte ich einmal aus gegebenem aktuellen Anlass über die Gegendemonstration hier heute sprechen. Die haben Sie alle gesehen, die marschieren hier im Kreis mit Plakat. Ich bin da auch mitmarschiert, gebe ich jetzt mal zu. Aber nicht, weil ich denke, dass wir hier und Sie hier alle Nazis sind. Das sagen die nämlich. Das erkläre ich jetzt, sondern Ich bin dort mitmarschiert, weil ich mich austauschen wollte, inhaltlich um einmal nachzufragen, ob das überhaupt zur grünen Programmatik passt, Menschen pauschal als Nazis zu verurteilen. Sie alle und auch ich waren ja auch Teil der Friedenskette. Es gab ja zwei, einmal links und einmal rechts. Und dann sind die hier langmarschiert von Bündnis 90 Die Grünen, der Jugend, und haben gesagt, Nazis raus zu diesen Leuten, die hier eine Friedenskette bilden. Und dann habe ich gesagt zur Sprecherin der Grünen Jugend, können Sie sich eigentlich noch erinnern, können Sie nicht, weil Sie zu jung sind, daran, wie Bündnis 90 Die Grünen sich eigentlich gegründet hatten damals. Das lief ähnlich ab. Und jetzt stehen wir hier am Rand und bilden eine Friedenskette und müssen uns beleidigen lassen als Nazis. Absolut nicht. Wer andere einfach betituliert und ausgrenzt, ohne überhaupt inhaltlich eine Position formulieren zu können, andere einfach nur ausgrenzt und stigmatisiert, selbst inhaltlich keine Meinung vertreten kann, das nehme ich nicht hin, dass wir uns von den Leuten als Nazis beleidigen lassen. Wir stehen hier für unsere Grundrechte ein. Das ist auch genau das Verhalten, das ich in der Politik beobachtet habe. Seit Ende Februar, Anfang März. Man setzt sich inhaltlich nicht auseinander. Man liest keine Studien. Man lässt sich nur informieren von Experten. Einseitig und von wenigen. Nicht kritisch. Wenn jemand von uns dann die Frechheit besitzt, so wie ich zum Beispiel, zu sagen, hey, guckt mal, liebe Politik, hier gibt es auch noch ein paar Studien von Nobelpreisträgern etc. etc. Die sagen nicht das Gleiche wie Drosten. Dann wird man ausgegrenzt und dann ist man Verschwörungstheoretiker, ein Rechtsradikaler, ein Esoteriker, was auch immer. Aber das lassen wir uns nicht mehr gefallen. Es muss möglich sein, in einer Demokratie eine kritische Meinung zu vertreten. Und es muss auch möglich sein, Wissen anzugreifen. Wenn die Bundesregierung sagt, das Wissen, das sie geschöpft hat mit Herrn Professor Drosten, ist die absolute Wahrheit. Und genau so wird es uns präsentiert seit März. Eine unangreifbare, absolute Wahrheit. Dann sage ich, wenn man sein Wissen keiner Kritik ausstellt, wenn man sich nicht kritisieren lässt in seinem Wissen, dann ist das wissenschaftlich ein Unding. Und deswegen ist es auch ganz klar ein Teil von Verschwörungstheorien. Wenn man sein Wissen nicht angreifbar macht und eine Wahrheit festlegt, die man als absolut ansieht, dann ist das ein Kernelement von Verschwörungstheorien. Das machen nicht wir, das macht die Bundesregierung. Ich habe mittlerweile in sehr vielen Zoom-Meetings und auch in persönlichen Gesprächen mit mehreren Landtagsmitgliedern und auch mit Bundestagsabgeordneten gesprochen. Mittlerweile nicht nur mit Bündnis 90 Die Grünen, sondern auch von anderen Parteien, denn ich will nach wie vor wissen, was ist eigentlich die Grundlage, auf der wir diese Maßnahmen hier erdulden müssen. Da gibt es leider nichts zu klatschen. Ja? Denn nach wie vor ist die Informationsgrundlage unheimlich, unheimlich dünn. Wenn man sich mit jemandem aus der Politik unterhält, zieht er sich sehr schnell darauf zurück. Das haben uns die Experten mitgeteilt. Der Berliner Innensenator hat sich mit mir ein Gespräch gestellt bei der Zeitung Die Zeit vor 2 Wochen. Und dafür lobe ich ihn auch, weil er sehr mutig war, das zu tun. Das ist genau das, was wir brauchen. Ein Austausch mit der Politik, öffentlich wahrnehmbar. Aber seine Wissensgrundlage, um sich überhaupt über SARS-CoV-2 auszutauschen, war wirklich, wirklich relativ weit unten. Das muss ich sagen. Und inhaltliches Vorbringen war da in dem Maße nicht vorhanden. Und das trifft auch viele andere Bundestagsabgeordnete. Momentan haben wir immer noch eine pandemische Notlage nationaler Tragweite. Und die wird auch nicht aufgehoben. Im Bundestag wurde das vor 2 Wochen am Mittwoch abgelehnt, auf Vorbringen der AfD und auf Vorbringen der FDP. Und ich habe mich dafür interessiert, wie konnten die Bundestagsabgeordneten das eigentlich ablehnen? Innerhalb von nur 30 Minuten. Da haben sehr, sehr viele kritische Experten vorgetragen. Ich nenne mal nur 2. Der Professor Dr. Kingren, ein Rechtswissenschaftler, Professor aus Regensburg, hat ein Gutachten erstellt, das ganz klar sagt, die Maßnahmen und die Ermächtigungsgrundlage für das, was wir hier erdulden, ist verfassungswidrig. Dann haben wir Professor Dr. Michael Klund gehört, der zur Situation von Kindern ausgeführt. Dazu haben wir heute schon sehr viel gehört. Auch das hat nicht gereicht. Das hat nicht gereicht im Bundestag, um zu einer Änderung der Politik zu führen. Ganz im Gegenteil, die Maßnahmen werden restriktiver. In Bayern versucht man ja alles, dass Menschen auf der Straße schon Masken anziehen. Im Bundestag übrigens gibt es keine Maskenpflicht. Dort hatte man rechtliche Bedenken. Wie also konnten unsere Parlamentarier innerhalb von 30 Minuten festlegen, dass die pandemische Notlage nationaler Tragweite fortbesteht? Was kann die Informationsgrundlage sein? Ich habe mich zurückerinnert an März, April, als ich erfahren habe, für Bündnis 90 Die Grünen ist die Informationsgrundlage ein Meeting gewesen mit Professor Dr. Drosten über 90 Minuten, der Horrorszenarien erzählt hat, 100.000 Tote ohne Lockdown, 1 Million Intensivpatienten ohne Lockdown. Wenn wir nicht sofort reagieren, passiert das. Das hat Bündnis 90 Die Grünen damals gereicht. Wir haben ja gesehen, wozu das geführt hat. Kurzarbeit in Krankenhäusern. Ne? Aber es gibt ja Gott sei Dank auch noch vernünftige Kommunalpolitiker in Deutschland, die eine gute Arbeit leisten. Und hier gibt es eine öffentliche Anfrage, die können Sie sich alle im Nachgang hier gerne bei mir holen. Wir können uns darüber austauschen auch, oder Sie finden die öffentlich im Internet. Da hat jemand in Flensburg eine Anfrage gestellt. Das ist die AF 37 2020, und diese Person wollte einmal wissen, auf welche Daten und Erkenntnisse baut ihre Prognose vom 18.08.2020, die Pandemie zu Covid-19 bzw. SARS-CoV-2 würde noch bis ins nächste Jahr andauern. Also es wurde gefragt, was war die Grundlage, aufgrund derer im Bundestag die Lage verlängert wurde. Da kann man sich ja erstmal, wenn man die Situation bei mir in der Partei aus März und April nochmal in Erinnerung ruft, da kann man schon mal stutzig werden. Ich möchte jetzt gerne einmal die offizielle Antwort der Verwaltung vorlesen. Dann können Sie für sich entscheiden, ob Sie das auch so machen würden, wenn Sie Politikerin oder Politiker wären. Also warum besteht die Lage fort? Die fachliche Einschätzung, dass die Pandemie noch bis ins nächste Jahr andauern wird, fußt auf orientierenden Berechnungen internationaler Epidemiologen, zusammengefasst im Magazin Nature, Volume 584 vom 6.08.2020. Eine Zeitung, eine Wissenschaftszeitung. Ich habe den Artikel auch hier, den finden Sie auch frei im Internet. Nun kann man sagen, die Stadtverwaltung in Flensburg hat jetzt hier Tatsachen geschaffen, die sind aber nicht der Verordnungsgeber. Ist das Land der Verordnungsgeber für die pandemische Tragweite national, wie auch immer? Nein, auch nicht. Das ist der Bund. Das heißt, irgendwoher gibt es eine Information zu sagen, wir stützen uns nicht auf die Gutachten von über 15 kritischen Experten, die stundenlang vorgetragen haben. Nein, wir stützen uns auf einen Zeitungsartikel, damit das Ganze hier weitergeht. Den Zeitungsartikel habe ich gelesen und ich habe den auch befreundeten Experten zur Verfügung gestellt, um ihn zu lesen, um auch auf Nummer sicher zu gehen. Das sind Mutmaßungen und Hochrechnungen, die ein mögliches Szenario für die Zukunft berechnen. Ein mögliches. Dem Artikel kann man keinen Vorwurf machen. Aber, dass unsere Bundesregierung und unsere Parlamentarier das als ausreichende Informationsgrundlage sehen, um für uns alle so weitreichende Entscheidungen zu treffen, das macht mich wirklich sprachlos und ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht. Sie können gerne einmal hier rüberkommen. Ich war nur kurz sprachlos, jetzt geht es schon wieder. Wenn Sie möchten, können wir uns gerne inhaltlich austauschen. Habe ich gar kein Problem mit. Ich habe übrigens auch die Sprecherin der Grünen Jugend, die hier rumzieht und uns alle als Nazis beleidigt, pauschal, die habe ich auch eingeladen, hier hochzukommen und mir inhaltlich zu sprechen. Das hat sie abgelehnt, weil sie sei jetzt momentan nicht darauf vorbereitet. Das kann ich auch verstehen. Aber auch wir sind auch nicht darauf vorbereitet worden, als Nazis beschimpft zu werden, nur weil wir für unsere Grundrechte einstehen. Nee. Wir könnten jetzt auch hier stehen. Und ich bin sicher, jeder Einzelne von Ihnen könnte auch hier stehen und rufen. Nazis raus oder Linksradikale raus, ja, oder Steuersünder raus etc., das könnten wir auch alle machen. Aber das ist erstens inhaltlich überhaupt keine Einlassung und zweitens denke ich, wir wollen ganz was anderes. Wir wollen transparentes Handeln von der Politik. Wir wollen eine Politik, die erklärt, warum sie so handelt. Und das, was ich erfahren habe, warum sie so handelt, das ist ein Zeitungsartikel. Das können wir uns nicht bieten lassen, überhaupt nicht. Dafür müssen wir aufstehen und demonstrieren. Das kann es nicht sein, dass in Deutschland 83 Millionen Menschen vielleicht im Herbst wieder in einen Lockdown geschickt werden wegen eines Zeitungsartikels. Ich bitte Sie. So, und eigentlich hatte ich eine Rede vorbereitet, die halte ich dann aber morgen Abend auch hier irgendwo in schöne Konstanz. Ich glaube, wir haben hier noch jemanden, der gerne sprechen möchte, deswegen möchte ich das nicht überziehen. Wer sich im Nachgang mit mir austauschen möchte über Quellen und das einsehen möchte, der kann gerne auf mich zukommen. Jemand hat netterweise eine Internetseite für mich gemacht, dort werde ich das dann auch hochladen, wenn ich das technisch endlich hinkriege. Vielen Dank, Konstanz.
Also Konstanz, jetzt folgt eine Live-Schaltung von Dr. Ronny Weichel, der leider heute nicht da sein kann, aber trotzdem einiges zu sagen hat. Also alle einfach da auf die Leinwand schauen.
Es dauert einen Moment.
Hallo. Sehr schön. Ja, kann ich 30 schon reden oder was?
Ja, mach nur. Wir sind da.
Okay. Dann sage ich mal, liebe Freunde, liebe Mitstreiter, hallo Konstanz, hallo Initiativplatte. Die ursprüngliche Einladung für diesen Redebeitrag hat natürlich unseres Vereins MBG Stegen, Ziel und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie, Professor Sucherin, bedeuten. Er konnte aber nicht auf seine vielfältigen Pflichten diesen Termin wahren, auf seine Reise nicht. Und ein anderer sehr gewandter Professor, Professor Steffen Bromberg, musste leider absagen. Ich darf von den drei allerdings herzliche Grüße ausgeben an euch. Und ich hoffe, ihr seid nicht traurig, dass ihr das wieder vorlieb nehmen. Kann man mich einigermaßen verstehen?
Nein.
Okay. Ja.
Also wir haben hier einen Bildschirm und das ist eine Live-Übertragung, aber es ist vom Ton her noch nicht optimal.
Tut mir leid, wenn es so sich überschlägt, möglicherweise ich höre keine ich das selber nicht. Auf jeden Fall danke für die Einladung für diesen Redebeitrag. Und ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Ronald Weichel, ich bin Frauenarzt und praktischer Arzt, Professor niedergelassen. Der stellvertretende Vorsitzende Mitinitiator des Vereins Medizin und Wissenschaftler in der Breiten Demokratie. Wir haben uns unter der Ägide von Professor Schrinkat im Mai dieses Jahres gegründet. Wir können sagen, dass wir wahrscheinlich mit unserem Alter, Kritiker, die Corona-Maßnahmen ich nenne stellvertretende Mitglieder, die Faktor Leister, Landwissenschaftler Homburg, Toxikologe Hoppert, Dr. Wodak, Professor Hadic, Bodo Schiffmann, Bodo Schiffmann. Wir haben uns als Wissenschaftler und Mediziner zusammengefügt, wir nehmen uns in der Wissenschaft und Zeit, aktuell besonders gefährdet ist.
Ja, tut mir leid, dass wir da so eine schlechte Übertragung jetzt haben. Wir sehen ihn zwar hier, er geht auch immer wieder ans Telefon, der Doktor. jetzt wurde das abgebrochen. Moment. Schauen wir mal, was passiert.
Entschuldigung für das kurze Hin und Her. Gleich geht's weiter.
Ja, genau.
Okay.
Ich bin live bei meiner Webseite. Mein Freund will ein Foto von mir da reinstellen. Kannst du mir eins schicken?
Und dann okay, schicke ich dir.
Super, danke.
So, Traugott Eikiro bat mich gerade, ihm ein Foto zu schicken. Machen wir das zwischendurch, weil hier wird noch diskutiert, wie es weitergeht, weil die Übertragung eben so schlecht ist in der Qualität. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich schicke dem Traugott jetzt ein Foto, weil da geht immer alles ganz schnell. Nämlich schöne Bilder gemacht von den Leuten auf der Bühne. Also unser Techniker, der verhaftet wurde, der ist zwar wieder da. Aber trotzdem funktioniert das nicht so.
Gemeinnützig anerkannt. Wir haben über 13.000 eingetragene Unterstützer und unsere Aktionen sind eben von den Spendengeldern, die wir Gott sei Dank bekommen, schalten wir seit dem Planeten und haben einen eigenen YouTube-Kanal, schalten wir uns unsere eigene Webseite mbgfd.de. Machen dort zum Beispiel Aufrufe für Massenbefreiungen und so weiter. Wir danken schon mal unseren Spendern, unseren zahlreichen Spendern und die nationaler Tragweite ist längst nicht mehr zu geben und müsste sofort aufgehoben werden. Wir wissen auch, dass es keine ernstzunehmende Studie gibt, die die Sinnhaftigkeit von Hygienemasken zum Schutz vor Corona-Infektion belegt und dass das Maskentragen zahlreiche Erkrankungen begünstigt. Da gibt es jetzt eine ganz schöne neue Zusammenfassung, wissenschaftliche Zusammenfassung von einer Frau Professor Ines Knappstein, die Mikrobiologin, Virologin, Infektionsepidemiologin und auch Fachärztin für Hygiene und Umweltmedizin ist und seit Jahren, seit 25 Jahren Großkliniken berät, unter anderem auch das Klinikum Passau in Krankenhaushygiene. Und ihre Schlussfolgerungen dieser neuen wissenschaftlichen Ausarbeitung sind ganz klar: Die Empfehlung für Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Raum hat keine wissenschaftliche Grundlage, ist sogar potenziell kontraproduktiv. Und trotzdem bemerken wir eben, dass die Zahl der Menschen mit Maske immer größer wird.
Und dass wenn wir ohne Maske, weil wir vielleicht einen Test haben, einkaufen gehen, dass uns die Blicke, die uns treffen, immer aggressiver entgegengeworfen werden. Und das frustriert mich zutiefst. Ich kann ehrlich gesagt diese lächerlichen Rituale in Bäckereien und Gasthäusern kann in Gasthäusern nicht mehr sehen. Aber meine Kamera ist genau. Und ich kann auch keine Maske mehr sehen, egal ob sie am Kinn klebt, ob sie am Ohr hängt oder von dort herunterbaumelt oder über Mund und Nase getragen wird. Vor allem bei Erwachsenen, die eigentlich selber wissen, dass es überhaupt keinen Sinn macht, aber aus Bequemlichkeit und um nicht aufzufallen und vielleicht auch aus Angst vor Strafen, dabei einfach mitmachen und nicht bereit sind, wie ihr jetzt das macht, dagegen zu protestieren. Das kann ich nicht nachvollziehen. Da wird es mir immer bewusst, wie viel angepasste Mitläufer mit Lemming-Mentalität wir in diesem Land haben. Und ich weiß, dass es auch Menschen gibt, die die Maske tragen, weil sie aus Angst vor Ansteckung das tun, weil sie selbst von der bewusst geschürten Angst angesteckt werden. Das kann ich noch einigermaßen nachvollziehen. Hier sehe ich unsere große allgemeine Aufgabe, diesen Menschen zu helfen und sie wieder aus der Angst zu führen. Und es gibt natürlich auch Menschen, die berufsbedingt mitmachen, weil sie Krankenschwestern sind, Altenheimen arbeiten und sonst den Job verlieren würden, mit dem sie ihre Familie ernähren. Auch das kann ich nachvollziehen. Diesen Menschen tut leid. Und es stellt für mich und die Mitglieder unseres Vereins eine zusätzliche Motivation dar, uns mit ganzer Kraft dafür einzusetzen, diese komplett verrückte Situation schnellstmöglich wieder zu beenden. Aber ganz besonders bin ich traurig, wenn ich in der Früh Kinder sehe, die den Schulrucksack auf dem Rücken haben und mit Masken im Freien laufen. Da bekomme ich teilweise wirklich feuchte Augen, weil mir diese Kinder unendlich leid tun mit ihren Eltern, die es nicht kapiert haben oder nicht kapieren wollen, dass sie der größten Lüge des Jahrhunderts aufsitzen. Und nun werden uns ja auch noch 3 Todesfälle berichtet, wobei wir nicht wissen, 3 Todesfälle im Zusammenhang mit Masken tragen bei Kindern, wobei wir nicht wissen, wie der Wahrheitsgehalt diesbezüglich ist. Von offiziellen Seiten werden die bisher als Fake News abgetan und es wird vor einer Verbreitung gewarnt. Wir können also diese Meldungen nicht beweisen. Ich habe heute Vormittag mit Bodo Schiffmann telefoniert und ihn nochmal gefragt, weil er ja zu einem dieser Melder Kontakt zu haben scheint und er sagt, er wird auch noch dran sein, die Hintergründe aufzudecken und mögliche Beweise hierfür zu bekommen. Aber momentan reicht es noch nicht aus, das, was wir wissen, damit wir das, dass wir es beweisen können. Aber allein aus den eigenen Schilderungen, die ich tagtäglich von Patientinnen und Patienten in meiner Praxis bekomme, die müssten eigentlich schon ausreichen, um einen Proteststurm der Elternschaft auszulösen. Aufgrund meiner Aktivität im Verein bin ich in meiner Praxis und so geht es auch ein paar anderen Mitgliedern unseres Vereins eine Art Pilgerstätte für Hilfesuchende in Sachen Maskenbefreiungen geworden. Ich kann sagen, dass tagtäglich Menschen zu mir kommen in Not, die mir zum Teil unfassbar schildern. Also neben Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, Sehstörungen, Angst und Panikattacken wird auch von epileptischen Anfällen beim Maskentragen berichtet. Also eines ist mir ganz glaubhaft geschildert worden. 2 Kreislaufzusammenbrüche bei Kindern an Schulen, jeweils Notarzteinsätze ausgelöst haben und einer davon im Sportunterricht im Freien mit Maske, das muss man sich mal vorstellen. Und 2 Beispiele möchte ich euch kurz schildern aus meiner eigenen Praxis aus dieser Woche. Da berichtet mir eine Mutter von ihrem Jungen, 11 Jahre alt, 5. Klasse, weiterführende Schule. Ich habe vor einer Woche einen Attest ausgestellt, weil der Junge gesagt hat, es wird schwindelig und übel, wenn er die Maske trägt. Er geht mit dem Attest in die Schule, wird von seiner Lehrerin genötigt, die Maske trotzdem zu tragen und es kommt, wie es kommen muss. Nach kurzer Zeit wird es schlecht, er bricht und wird dann von seinem älteren Bruder abgeholt. Die Mutter hatte keine Zeit. Das Kind ist ziemlich apathisch. Als die Mutter dazukommt, macht sie sich große Sorgen um den Gesundheitszustand. Sie packt den Kleinen und fährt mit ihm in die Kinderklinik und die Farce ist, als sie den Gang der Kinderklinik betreten, ruft ihnen die diensthabende Krankenschwester entgegen. Was machen Sie hier ohne Maske? Ziehen Sie sofort die Maske auf. Quasi genommen ein Wahnsinn. Eine Lehrerin, die meine Patientin ist, hat mir in dieser Woche Folgendes geschildert. Sie wurde von einem jungen Schüler, 12, 13 Jahre, angerufen, der zurzeit für 2 Wochen in Quarantäne ist, weil jemand in der Klasse positiv getestet wurde. Und er bittet die Lehrerin, die Mutter zu beruhigen. Er musste, so berichtet er, in seinem Zimmer isoliert mit Maske den ganzen Tag sitzen, muss alleine essen und darf nur zu bestimmten Zeiten ins Bad alleine. Also ich finde es extrem sonderbar, wie verängstigt müssen Eltern sein, die sowas vorschriftsgemäß durchziehen. Die Meinung unseres Vereins hierzu ist, dass die Maskenpflicht den juristischen Tatbestand der nötigen Körperverletzung darstellt und nicht konform geht mit Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. oder Artikel 2 Absatz 2 Recht auf körperliche Unversehrtheit. Also wir haben auch einen Aufruf von Seiten des Vereins an die ärztlichen Kollegen geschaltet und bitten, uns zu unterstützen bei den Problemen beim Maskentragen, diese Patienten anzuhören und zu prüfen, ob sie nicht gegebenenfalls einen Maskenbefreiungsattest ausstellen können. Aber die Resonanz war, wie die Besucher unserer Webseite vielleicht feststellen können, leider nicht allzu hoch. Die wenigen ärztlichen Kollegen, die sich meldeten und bereit waren, hier bei uns zu unterstützen und die wir in der Liste nach Postleitzahl geordnet aufgeführt haben, wurden zum Teil übel von den Landesärztekammern und Gesundheitsämtern angegangen, sodass wir dann diese Liste wieder vom Netz nehmen möchten. Und sie würden angegriffen für etwas, was eigentlich ihre ärztliche Grundaufgabe ist, nämlich den bei ihnen Hilfesuchenden zu helfen, ihre Gesundheit zu erhalten. Das ist im Grunde genommen verrückt. Also viele Patienten berichten mir übrigens, dass sie bei ihren Hausärzten keinerlei Gehör finden, trotz ihrer zum Teil heftigen Beschwerden, die sie schildern. Ich frage mich persönlich immer wieder, wieso viele meiner ärztlichen Kollegen da, was die bewegen mag, dass sie sich diesen Zahlen und Fakten, die wir immer wieder nennen können, verweigern und brav den von ihnen erwarteten Kurs mitmachen. Vielleicht sind es die finanziellen Anreize, die Kliniken und Praxen erhalten, wenn sie sich systemkonform als Corona-Praxen und Anlaufstellen einbringen. Weiß ich nicht, aber dann ist es aus meiner Sicht vergleichbar mit dem sprichwörtlichen Esel, dem man die Karotte vor das Maul hängt, damit er brav und ergeben sein Karren in Richtung Abgrund zieht. Wir werden jetzt in nächster Zeit eine neue Liste veröffentlichen, wo wir nur noch Namen nennen und Postleitzahl und Orte und die Berufsbezeichnungen. Und dann können Patienten dort eventuell recherchieren und bei diesen Kollegen Liste suchen. Nicht mehr wegen vermeintlicher Werbung oder sonstige Dinge dann belangt werden. Was mich auch schockiert, mich in einer dunklen Höhle zu wähnen, ist, dass diese Woche das Bundesverdienstkreuz an einen Urologen verliehen wurde, der seit Wochen uns in die Irre führt und folgendes Angst unter der Bevölkerung schürt, der bereits 2009, also um die sogenannte Schweinegrippe-Pandemie ging, die sich ja später als die harmlose Grippe, wenn überhaupt, herausstellte, der damals schon im Expertenrat saß und mit seinem genauso daneben lag wie diesmal, auch mitverantwortlich war, dass das Bestellung Millionen Impfen Pandemrix ist klein, also ein hoher dreistelliger Millionenbetrag an Steuergeldern wurde hier verschwendet, dass diese Impfdosen bestellt wurden. Dafür war er verantwortlich. Ich darf daran erinnern, aktuell werden schon mal 80 Millionen Impfdosen für die Covid-19-Impfung von der Regierung bestellt. Wir freuen uns natürlich alle riesig drauf. Aber das Bundesverdienstkreuz für Drosten bedeutet für mich, jeder Bundesverdienstträger jetzt konsequenterweise die sogenannte höchste Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland sofort zurücknehmen, denn sie ist damit eigentlich komplett entwertet worden, aus meiner Sicht. Und ihr erinnert euch vielleicht die katastrophalen Nebenwirkungen, ich möchte nur daran erinnern, die dieser Impfstoff Pandemrix damals ausgelöst hat, nur mal als Vorwarnung auf die Covid-19-Impfung. 1400 Fälle von Narkolepsie, ihr könnt selber nachlesen, was für eine schreckliche Erkrankung das ist, dieses Krankheitsbild. Vor allem Jugendliche aus Skandinavien betraf, weil die Skandinavier besonders fleißig geimpft haben. Die Schweinegrippe konnte schnell entzaubert werden. Dazu haben auch Kollegen aus unserem Verein mitgeholfen. Dr. Wodak, Professor Bakti waren damals am Berg. Wenn man die Schweinegrippe jetzt vergleicht mit der Covid-19-Pandemie oder Plandemie, sollte ich vielleicht sagen, dann kann man sagen, die Schweinegrippe war ein schlecht gelungenes Gesellenstück. Aber jetzt haben wir es wohl mit einem perfide ausgedacht Meisterstück zu tun. Und umso mehr müssen wir uns anstrengen und auch wenn uns der Kampf erscheinen mag wie David gegen Goliath. Aber ich möchte erinnern, dass dieser Kampf David gegen Goliath auch einen positiven Ausgang gefunden hat und zunächst auch für ungewinnbar erachtet wurde. Also wir müssen am Ball bleiben. Was ist also zu tun? Wir wissen, dass wir es mit der übermächtigen Gegnerschaft aus der Medienwelt zu tun haben, insbesondere mit öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Radioanstalten, mit den gängigen Tageszeitungen und Wochenmagazinen. Und diese verbreiten natürlich Land ein, Land aus, unisono, das Narrativ vom gefährlichen, todbringenden Killer-Virus, dem nur mit einer Impfung erhalten zu werden ist. Und die meisten Menschen in unserem Land gehen diesen Medien auf Gedeihenverderb ausgeliefert, weil sie keine Informationsquellen nutzen, keine anderen möglicherweise auch noch an den freien Journalismus in Deutschland glauben. Wir können es diesen Menschen fast nicht so übel nehmen, dass sie sich dermaßen irre führen lassen. Sie haben eigentlich keine andere Chance. Und wer nicht schon vor Corona gemerkt hat, ist meine Meinung, dass sich in den letzten Jahren eine große Veränderung in unserer Medienlandschaft in Richtung Propagandamedien stattgefunden hat, denen man nicht mehr eins zu eins Glauben schenken darf, der hat fast keine Chance, diesen Theaterstück Corona nicht auf den Leim zu bringen. Also es erfordert eine immense Kraft unserer Mitbürger, hier mit Informationen zu versorgen, eines Besseren zu belehren. Und erschwert wird das Ganze noch durch eine Tatsache, die Mark Twain in dem Spruch zusammengefasst hat: Es ist leichter, einen Menschen zu täuschen, als ihn davon zu überzeugen, dass er getäuscht worden ist. Aber wir dürfen nicht nachlassen, unsere Bemühungen, unsere Mitbürger zu informieren, aus der Angst herauszuholen. Wenn man das Ganze wie ein Kartenspiel betrachtet, sage ich oftmals, dann haben wir ja viele Tröpfe, die wir hier nennen können. Und aus meiner Sicht wäre es zunächst mal ganz hilfreich, den Menschen, die wir aufklären wollen, mal wirklich aufzuzeigen, mit welcher Perfidie und Affinesse die von einem speziellen Strategieplan, der im Innenministerium erstellt wurde, der sogenannte 17-seitige Strategieplan, ihr könnt es überall nachschauen, auf unserer Webseite ist auch veröffentlicht, der anfangs der Schlusssache war, aber schon effektiv wurde, bisher sind durch diesen Plan ins Irre geführt worden. Da steht nämlich, und das ist pervers, unter Punkt 4, wie man die Angst besonders gut stören kann. Und da bin ich als Arzt schockiert über diese Perfidität und Gewissenlosigkeit, mit der diese Strategie der Angst- und Panikmache instrumentalisiert wurde. Wir wissen, also eine Erkenntnis der Hirnforschung, dass Angst und Panik für logisches Denken quasi komplett außer Kraft sind. Und so wird in diesem Papier also vorgeschlagen, Erwachsenen erstmal eine Angst vor dem grausamen Erstickungstod quasi einzujagen. Und ich zitiere immer gern einen Artikel aus der Welt, im März erschienen ist, da gab es die Überschrift, sie spüren, wenn sie sterben, es ist trinken nur langsamer. Und aber auch Kinder kommen in den Fokus. Bei Kindern denkt sich, die werden ja nicht dafür Angst haben und die sind auch nicht groß gefährdet, aber man kann ihnen eine andere Angst einjagen. Und auch das steht perverserweise drin, nämlich die Angst, dass wenn sie sich nicht an die Maßnahmen halten, dann sind sie vielleicht verantwortlich, dass sie die Erkrankung nach Hause schleppen, die Hände nach dem Spiel waschen und dann sterben vielleicht wegen ihnen Opa und Oma. Und das könnte Kinder nicht stärker verschrecken, bis perfide gemeint gemacht wird. Und unser bayerischer Ministerpräsident ist ja ein Meister darin, das umzusetzen. Im Interview hat er mal ein 10-jähriges Mädchen, da gibt es dazu Belege, genau diese Angst versucht einzujagen. Dann ist noch als drittes die Angst vor Spätfolgen, die wieder gemacht wird, damit die Leute sagen, wenn du mal Covid-19 hattest, dann bleib ganz schlimme Spätfolgen. Aber diese Angst ist im Grunde genommen nur inszeniert und nicht wissenschaftlich begründet. Ich denke, wir haben weitere wichtige Punkte und die nenne ich noch kurz. Wir wissen, dass über 80% der Bevölkerung eine Kreuzimmunität haben, weil wir uns immer wieder mit anderen Coronaviren auseinandergesetzt haben. Unsere Immunkompetenz fällt, die T-Lymphozyten, die Helfer, die T-Zellerzellen, diese Coronavirus-befallenen Zellen erkennen können, auch die mit SARS-CoV-2 und unschädlich machen können und dass wir deswegen nicht schwer erkranken. Bei Kindern geht man davon so aus, dass über 90% diese Kreuzimmunität haben. Und deswegen ist die Impfung überhaupt nicht notwendig. Ich denke, der Kollege Guido Hoffmann wird euch schon über diese Impfung heute berichtet haben. Deswegen gehe ich da nicht mehr drauf ein. Jedenfalls ist diese Impfung eine tickende Zeitbombe. Ein schöner Vortrag zur Impfung wäre auch auf unserer Webseite. Der ist kürzlich im Rahmen eines Interviews von Professor Hockert, der wirklich ein Experte in Sachen Impfstoffherstellung ist, gehalten wurde, auf unserer Webseite mwfd.de zu finden. Als dritten Punkt möchte ich immer noch nennen, das Allzeithoch der Rhinoviren, das wir haben. Das wird immer angeredet. Wir haben deswegen so einen guten Verlauf in Deutschland, weil sich alle brav an die Maßnahmen halten, die Masken tragen, Abstand halten. Dann müssten aber auch die Rhinoviren, die auf dem gleichen Weg übertragen werden wie die Coronaviren, müssten dann zurückgegangen sein oder nicht auftreten. Und es ist genau das Gegenteil der Fall. Die Rhinoviren haben aktuell ein Allzeithoch. Was ich noch gerne als vierten Punkt zitiere, eine Metastudie, auch die ist für uns veröffentlicht, das haben wir die Leute sagen, eine ganz große Analyse eines sehr namhaften, unabhängigen Instituts aus den USA, dem sogenannten National Bureau of Economic Research, das mit 2 Dutzend Nobelpreisträgern zusammenarbeitet. Das hat die Daten von 24 Ländern dieser Erde, darunter Deutschland, Frankreich, England, Schweden, Italien und so weiter, analysiert und 25 US-Bundesstaaten, die Einschlusskriterien waren, immer über 1000 Corona-Tote. Und das Ergebnis dieser Studien war, dass der Lockdown, die Maskenpflicht sowie das Social Distancing und all diese Maßnahmen überhaupt nicht brachten. Das ist ein ganz großer wissenschaftlicher Beweis. Und allen kann ich nur empfehlen, wenn ihr Leute aufklärt, ladet euch diese tolle Statistik, die ihr bei ohne Initiative Deutscher Mittelstand findet, herunter mit den zwei Linien. Die rote Linie, die Zahlen zeigt, die uns vorgespielt werden, den starken Anstieg im März, den exponentiellen und die jetzt wieder kommende zweite Welle. Welle, aber das sind nur die aneinander gelisteten Zahlen der positiven Fälle, die in Relation gesetzt mit der Zahl der Tests. Wenn man die mit der Zahl der Tests in Relation setzt, kommt eine ganz andere Kurve raus. Blaue Kurve auf dem Diagramm, vielleicht könnt ihr euch zu Hause mal anschauen. Und dann sieht man, dass auch kein exponentieller im März war und dass seit Wochen und Monaten die Zahl der positiven Testergebnisse ungefähr 0,6 bis 1,2% maximal ist. Das entspricht dem Hintergrundrauschen. Ja. Wenn man also einen PCR-Test, was uns ja ständig vorgespielt wird, einen positiven Fall, einen Infektionsfall macht oder einen Covid-19-Fall macht, das ist wirklich Betrug und Volksverdummung. Der namhafte Virologe Peter M. Stadler, ein Schweizer Virologe, sagt uns auch, dass der Wuhan-Typ, der am Anfang März noch etwas Sorge bereitete, der einige schwere Verläufe machte und dieser Virus möglicherweise auch im Labor getunt war, können Sie nicht ausschließen, bei uns jetzt in Nordeuropa nicht mehr vorkommt, weil die Coronaviren ständig Mutationen unterliegen und ein aktueller Virustyp kann das ständig sequenzieren, vollkommen anders wieder ausschaut und wesentlich harmloser ist. Also es gibt gar keinen Grund, und jetzt für diese jetzt kommende Erkältungssaison zu fürchten, aber wir können uns das Chaos vorstellen, was jetzt kommt, wenn jetzt jede Rotznase oder jeder Husten einen PCR-Test machen muss. Es gibt keinen Grund für Panik, das kann man immer jedem sagen. Wir müssen es den Menschen nahebringen. Und eigentlich müssten wir mal den Risikoklientel, den älteren Menschen sagen, dass es genügend Möglichkeiten gibt, das Immunsystem für Herbst und Winter zu stärken. Dazu gehören, dass man öfter eine frische Luft geht, gesunde Ernährung mit reichlich Gemüse und Salaten, Obst, Verzicht auf Fleisch und so weiter. Und dass man vor allem auch den älteren Menschen Kontakt für Lieben aus der Familie und Freundeskreis ermöglicht und ganz billig zu haben, auf ein gutes Vitamin D-Spiegel achtet. Ich stelle fest, dass der meistens keine Substitution erreicht ist, aber die Präparate sind sehr günstig. Damit kann man ältere Menschen effektiv auch vor Viruserkrankungen schützen. Vor Impfungen würde ich generell abraten, weil wir oft gesehen haben, dass Impfungen, insbesondere Grippeimpfungen, eine größere Anfälligkeit für diese Erkrankungen mit sich bringen. Wir sehen es auch an den Zwangsimpfungen in Italien, die Meningokokken-Zwangsimpfungen, die Leute in Bergamo wesentlich anfälliger gemacht haben, an Covid-19 zu erkranken. Also abschließend kann ich sagen, es gilt der Spruch steht, der Tropfen hüllt den Stein. Also lasst bitte nicht nach in euren Bemühungen. Kümmert euch um Aufklärungsarbeit im Bekanntenkreis. Wenn jede Woche eines überzeugt, dann werden wir immer mehr. Teilt unsere Beiträge auch in den sozialen Netzwerken. Verschenkt das Buch, backt die Reis, 15 Euro kostet. Das Buch mit dem Titel Corona-Fehlalarm spielt die Bestseller Platz 1 seit Wochen, Monaten. Und besucht bitte unsere Webseite und tragt euch auch in der Liste der Unterstützer ein. Und abonniert unseren YouTube-Kanal. Und zum Abschluss noch ein Hinweis. Das Corona-Quartett morgen, 23 Uhr auf Servus TV im Fernsehen, jetzt die nächsten Sonntage. Da sprechen unsere Vorsitzende Professor Baxi zusammen mit Professor Homburg, der ehemaligen österreichischen Gesundheitsministerin Andrea Gdolski, eine Ärztin, und irgendeinem neuen Studiogast über das Thema Corona. Und es gibt sehr interessante Diskussionen in einem Fernsehsender, der auch über Kabel und über Satellit zu empfangen ist. Also Corona-Quartett, Servus TV, Sonntag, 22 Uhr. Zum Abschluss möchte ich noch sagen, ich persönlich baue auf die immer stärker werdende Unterstützung durch die aus der Deckung kommenden Juristen, zum Beispiel, die sich zum Beispiel als Anwälte für Aufklärung zusammengetan haben. Und ich hoffe, dass es uns mit deren Hilfe baldmöglich gelingen wird, die für diesen Wahnsinn verantwortlichen politischen Entscheidungsträger zur Rechenschaft zu ziehen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.
Vielen lieben Dank. Dankeschön. Tschüss. Also erstmal Entschuldigung für den schlechten Ton. Ich habe gehört, es war ziemlich leise hinten oder man hat fast gar nichts verstanden. Auf jeden Fall, als nächstes haben wir dann wieder eine Rednerin hier bei uns, und zwar Frau Dr. Margareta Kries-Prisson.
Nein, da ist sie.
Ja, hallo Konstanz, hallo ihr Lieben, seid ihr doch alle präsent hier? Also ich stelle mich mal kurz vor, mein Name ist Yvonne Almar, ich stehe hier für die Initiative Eltern für Aufklärung und Freiheit. Und wir sind dafür, dass die Maskenpflicht in den Schulen abgeschafft wird, dass die Kinder wieder unbeschwert miteinander spielen können, dass sie sich berühren können. übertriebenen Hygienemaßnahmen mehr. Wir wollen, dass es wieder so ist wie vor einem Jahr in den Schulen. Wir haben euch hier jemanden gebracht, der ein YouTube-Video in den letzten Tagen mehrfach gelöscht wurde. Ihr kennt sie sicherlich alle. Sie hat eine Gutachterpraxis in Mülheim. Sie ist Neurologin in London. Ich möchte euch ganz herzlich bitten, Margarete Gris-Bresson zu begrüßen mit mir. Also sowohl Margareta als auch ich waren noch nie auf einer Bühne. Wir sind zwar zitronengelbe Neulinge und ihr müsst uns jetzt verzeihen, es ist mehr oder weniger jetzt Stand-up.
Oh, meine liebe Güte. Das habe ich auch noch nicht gemacht, am Mikrofon gesprochen. Ja, also alles, was ich mache, kann ich nochmal blamieren. Ich danke euch viel, viel, vielmals. Ich kann euch nicht sagen, wie gerührt ich war. Direkt an den Mund. Okay, gut, danke schön. Also, ich war wahnsinnig gerührt über eure Reaktionen. Es ist nur eine Meinung. Meine Meinung steht zur Diskussion. Ich habe auch ein kritisches Video bekommen als Reaktion. Ich würde sehr gerne mit jede unterschiedliche Meinung teilen. Also bitte lassen Sie uns nicht über Floskeln oder ich weiß nicht, Beschimpfungen die Zeit verlieren, sondern diskutieren. Unsere wichtigste Aussage ist, dass Sie miteinander sprechen wollen.
Margareta, du hast erzählt in deinem Video, dass du auf deinen Stuhl herumgerutscht bist zu Hause über Monate. Was hat dich denn jetzt bewegt dazu, dieses Video zu drehen?
Ja. Also angefangen hat es wirklich, der ausschlaggebende Punkt war wirklich, dass mich der Lufthansa-Pilot nicht mit hat fliegen lassen. Also musste ich vom Flughafen in Berlin zurück in die Stadt. Und da kam ein Bekannter und hat gesagt, er würde einen Journalisten kennen, der möglicherweise ein Interview mit mir machen will.
Martin.
Der Martin und die Anni. Genau. Ja, und vor allem die Anni hat mich immer wieder bestärkt, ja, red nur weiter, das ist schon gut, das ist schon okay. Also ich konnte mir das Video überhaupt nicht anschauen, weil ich nur gedacht habe, ich habe mich lächerlich gemacht. Und dann habe ich gemerkt, dass 50.000 Views waren, Viewers, und viele positive Reaktionen. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Und dadurch, dass ich jeden Morgen, also dass mein Tag damit begonnen hat, dass ich mir immer wieder die großen YouTubes angesehen habe, so wie dich zum Beispiel, Ignaz, den Eckhart, den Dr. Schiffmann und so weiter, also die wirklich großen. Und da bin ich eben immer auf dem Stuhl hin und her gerutscht, das Herz brennt mir, ich habe so viel zu sagen. Ich gedacht, okay, ich mache auch ein Video. Nein, ich mache auch ein Video. Und dann habe ich ein Video gemacht und habe es nur dem Alexander, einem Freund, Alexander Kiefer, geschickt und gesagt, denkst du, dass das Informationen enthält, dass die Leute interessieren könnte? Und er hat mir nicht mal darauf geantwortet, er hat es gleich losgeschickt und so ist das dann rausgekommen.
Margareta, Wir leben jetzt seit 7 Monaten mit Corona und seit mehreren Wochen und Monaten leben wir mit Masken, weil wir andere durch diese Masken schützen. Was sagst denn du dazu? Schützen uns diese Masken vor Viren?
Das ist absolut ungeheuerlich. Man weiß, dass die Viren viel zu klein sind und die gängigen Masken, die uns aufgezwungen werden, die Papiermasken und die Stoffmasken, viel zu große Poren haben. Ich bitte darum, das ist keine Diskussion, das ist ein Fakt. Bitte lassen Sie uns nicht die Zeit damit verlieren. Das ist die Meinung von Drosten, das ist die Meinung von WHO, das ist die Meinung von Fauci. Heute ist sie so, morgen ist sie anders. Das Virus verändert nicht seine Größe und die Poren verändern ebenso nicht ihre Größe oder ihre, ja, mit einer unterschiedlichen Meinung. Das bereits bei der Schweinegrippe war bekannt, dass eine Maske vor Viren nicht schützt. Diese Art von Masken, das heißt nicht ABC-Masken selbstverständlich, wir können ja zum Beispiel mit ABC-Masken rumlaufen oder mit den FFP3, also die medizinischen Masken. Aber die Masken, die uns aufgezwungen werden, die in den Läden zu verkaufen sind, inzwischen als Modeartikel, bitte, 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 die Menschen, die Masken tragen wollen. Wir haben Respekt vor Ihnen, das sollen Sie auch machen, das können Sie auch machen. Aber ich bitte darum, informieren Sie sich. Haben Sie nicht die falsche oder die Illusion oder die falsche Sicherheit, Sie würden sich tatsächlich von einem Virus schützen. Und wir sind nicht Maskenverweigerer, wir sind nicht respektlos vor den Menschen, die Angst haben. Und wir sind nicht dogmatisch. Aber bitte, bitte zwingen Sie uns nicht eine Maßnahme auf, deren Wirksamkeit nicht gegeben ist und deren Nebenwirkungen oder deren Spät- oder Langzeitfolgen nicht bekannt sind. Und die okay, also die Yvonne sagt, ich soll aufhören, weil sie hat noch weitere Fragen. Okay.
Margareta, wir haben jetzt mehrere YouTube-Videos gesehen, unter anderem auch von Ingenieuren. Ja, die haben uns gezeigt, was unter den Masken passiert. Nach wenigen Atemzügen bereits haben wir da eine Konzentration, eine CO2-Konzentration von 2000 ppm, heißt parts per million. Was macht es denn mit unserem Körper? Das steigt ja immer weiter an, ja, nach 10 Minuten. Was passiert denn da? Was macht es mit unserem Körper, mit unseren Organen? Was macht das mit unseren Nervenzellen?
Also ich denke, wie wichtig Sauerstoff ist, muss man nicht unbedingt sagen oder nicht nochmal unbedingt erwähnen. Jede einzelne Zelle unseres Körpers kann nicht ohne Sauerstoff ihre Funktion erfüllen. Und besonders sauerstoffabhängig ist eben das Gehirn. Und zwar hat das Gehirn nur 2% des Körpergewichts, jedoch einen Verbrauch von 20% sowohl der Energie als auch des Sauerstoffs. Ich denke, darüber sollte keine weitere Diskussion geführt werden. Das ist wieder ein Fakt. Wir brauchen Sauerstoff zum Leben. Wir brauchen Sauerstoff zum Existieren. Wir brauchen Sauerstoff zum Denken. Ich bitte darum. Wir brauchen keine Doppelblindstudie, um zu wissen, dass wir Sauerstoff brauchen. Lassen Sie uns atmen. Ja, okay, Sie will weiterfragen.
Du hast jetzt davon gesprochen, was im Moment passiert, ja? Was haben wir denn für Auswirkungen, wenn das vielleicht über einen längeren Zeitraum geht? Nehmen wir mal an, wir müssen jetzt längerfristig Masken tragen, ja, immer weiter, noch ein Jahr lang, bei immer mehr Gelegenheiten. Und was passiert dann mit uns? Und was passiert vielleicht im Alter mit uns? Was merken wir vielleicht überhaupt noch nicht?
Also ich denke, für die jedwelche Methode oder Therapie oder was immer, weil das ist ja eine medizinische Behandlung, ja, wir sollen uns ja vor etwas schützen, muss zwei Kriterien erfüllen. Einerseits ist die Wirksamkeit gegeben und andererseits, welche sind die potenziellen Gefährdungen? Wie wir gerade gesehen haben, die Wirksamkeit, also sich vor Viren zu schützen oder geschützt zu werden, ist nicht gegeben. Und dann die potenzielle Gefährdung. Also, das habe ich auch im Video, glaube ich, gesagt, je metabolisch aktiver ein Organ ist, umso mehr Sauerstoff braucht es. Ein heranreifendes Gehirn, ein Kind, das in der Schule ist, das ungeheuer viel zu lernen hat, braucht viel Sauerstoff. Basta. Okay? Also, mit der Maske, wir wissen, dass es dadurch seine eigene Ausatmenluft wieder einatmen muss, wird der Kohlendioxidgehalt erhöht, der Sauerstoffgehalt verringert. Dabei ist es tatsächlich eine Frage, der Sauerstoffgehalt in der Maske möglicherweise von 20-21%, vielleicht geht er runter auf 17 oder 18, also 1-2%, hat es tatsächlich eine so große Wirkung aufs Gehirn? Ich weiß es nicht. Aber dadurch, dass die Konzentration und die Vigilanz, also wie aufmerksam sie Kinder sein können, hinter dieser Maske nicht gegeben ist, ist dementsprechend die Aufnahmefähigkeit des Kindes nicht mehr gegeben. Und ich bin wirklich der Meinung, natürlich wird es erst die Zukunft zeigen, dass wir das Risiko haben, dass diese Generation ihr gottgegebenes Potenzial möglicherweise nicht erreichen kann. Und von daher, ob ich damit recht habe oder damit falsch liege, bin ich der Meinung, dass wir die Kinder diesem Risiko nicht aussetzen dürfen. Es interessiert mich nicht, ob ich recht habe oder nicht. Es interessiert mich nicht. Schon die Möglichkeit, dass es so sein könnte, ist absolut in meiner Meinung nach verboten. Fertig aus, basta. Fertig. Kinder dürfen keine Maske tragen, nach meiner Meinung.
Du hattest uns mitgeteilt, dass es da gewisse degenerative Prozesse gibt, ja, durch das Einatmen. Könnte das sein, dass es auch eine Auswirkung hat im Alter Richtung Demenz? Und sind diese degenerativen Prozesse, was die Nervenzellen angeht, auch wieder rückgängig zu machen? Kann der Körper das?
Also, das ist eine ganz wichtige Frage und darauf waren auch die meisten negativen Reaktionen. In dem Sinn, dass ich sagen will, dass jeder Chirurg, der ständig eine Maske tragen muss, dann dement wird. Also, das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Nummer eins ist die Physiologie. Genau. Oder ausgeputzt. Genau, wissen wir nicht. Also, Nummer eins ist die Physiologie. Und das ist klar und indiskutabel, dass Sauerstoff gebraucht wird für das Gehirn. Punkt. Der zweite Teil ist Pathologie. Das heißt also Erkrankung. Ein Erkrankungsprozess, eine Degeneration ist immer multifaktoriell. Von daher haben wir die Möglichkeit, dem entgegenzuwirken oder es ist multifaktoriell, von daher können wir nicht sagen, zu wenig Sauerstoff, Demenz. Also das ist, ich hoffe, dass das auch in dem Video nicht so rausgekommen ist, aber ich bin dir auch dankbar, dass du mir nochmal die Gelegenheit gibst, das zu erklären. Also, oder sagen wir mal so, kurz gefasst, Hypoxie, also zu wenig Sauerstoff, zu viel Kohlendioxid, ist ein zusätzlicher Risikofaktor für neurodegenerative Erkrankungen. Also wieder, die Zeit wird es zeigen, aber nur dadurch, dass es potenziell möglich ist, glaube ich, dass es keine Rechtfertigung gibt, einen Massentest durchzuführen. Ich bin der Meinung, dass jeder, der sich durch eine Maske geschützt fühlt, die Maske gerne tragen soll. Und jeden Mensch, der den Eindruck hat, dass ihn die Maske belastet, das Recht haben soll, die Maske nicht zu tragen. Ich bitte darum. Ich bitte darum.
Professor Thomas Kurscheid. Er war im ZDF in der Drehscheibe und ich möchte euch das jetzt einfach mal kurz vorlesen. Und er sagt ja, die Maske hat auch Vorteile. Ja? Die Maske hat nicht nur Nachteile, sagt Herr Professor Thomas Kurscheid, wie wir es häufig empfinden, sondern auch viele Vorteile, weil sie die Atemmuskulatur trainiert. Ich habe einen erhöhten Widerstand, wenn ich da durchatme. Das macht uns stärker, weil es gut ist für die Lunge. Und wir gewöhnen uns an den etwas erhöhten CO2-Spiegel und das verbessert unsere Kondition. Liebe Margareta, was sagst du als Neurologin dazu?
Okay, also mit der Atmung. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere von euch Atemtherapeut ist. Wer jemals Atemtherapien gemacht hat, weiß, dass tiefes Ein- und Ausatmen, tiefes Durchatmen tatsächlich viel Kraft und Energie braucht. Also selbst wenn ich für mich selber Atemübungen mache, um einfach bewusst meine Lunge durchzuventilieren, merke, wie schnell ich müde werde. Das kann sein für Sportler, die zusätzliches Training wollen oder brauchen, dass sie das auf eigene Initiative oder auf Anraten ihres Coaches oder so mal für kurze Zeit während des Trainings machen. Die zweite Sache ist, wenn man mit der Maske atmet, dadurch, dass man so wenig Sauerstoff bekommt, ist meistens unsere Atmung viel, viel, viel oberflächlicher. Ich bin sehr häufig auch oder immer wieder, wenn wir interessante Fälle haben in der Praxis, die Operationen brauchen, bin ich auch heute noch immer wieder auch in den Operationssälen dabei, einfach nur zum Zuschauen. Ich bin kein Chirurg. Aber für mich ist es wahnsinnig belastend. Und jeder Chirurg, mit dem ich gearbeitet habe bisher, wenn sie rauskommen, es ist ja schnell die Maske runter. Aber die Frage ist ja, ob das tatsächlich die Atemmuskulatur stärkt. Nein, es ist eine, oder ja, möglicherweise, aber für als Zwang ist es sehr, sehr, sehr belastend. Also, dass so viel tiefer geatmet wird, dass es die Atemmuskulatur im Endeffekt stärkt, kann ich mir nicht vorstellen. Die zweite Frage war, dass der erhöhte Kohlendioxidgehalt dann tatsächlich auch einen Stärker macht. Es stimmt, dass der erhöhte Kohlendioxidgehalt tatsächlich zu einer Ausschüttung von Erythropoietin in der Niere führt und dadurch das Knochenmark angeregt wird, rote Blutkörperchen zu bilden. Das sind auch wieder Methoden, die anscheinend wie Doping von Sportlern durchgeführt werden. Aber das ist eine ganz andere Situation, wenn ein Sportler als Doping sein Erythropoietin und sein Knochenmark anregen will, um rote Blutkörperchen zu bilden. Oder wenn jemand gezwungen wird, diese Maske über längere Zeit zu tragen. Also es sind zwei unterschiedliche Dinge, die nicht miteinander verglichen werden können. Ich würde niemand raten, seine Atemmuskulatur durch eine Maske zu stärken. Und ich würde niemand raten, zu denken, ich werde Kohlendioxid einatmen, damit mir dann mein Knochenmark mehr rote Blutkörperchen bildet, damit ich mehr Sauerstoff binden kann, weil ich weniger Sauerstoff bekomme. Nein, ich bin nicht der Meinung, aber das ist nur meine Meinung. Der Professor hat seine Meinung, ich habe meine Meinung und darum plädiere ich nochmal dafür, dass ein Zwang, eine Größe fit jeden, eine Größe für jeden, ist in der Medizin nicht möglich. Der seine Atmung trainieren will durch eine Maske, darf das gerne tragen. Wer sein Kohlendioxid einatmen will, um Erythrozyten zu bilden, darf das gerne machen. Und der es nicht will, soll das Recht haben, das nicht zu wollen und nicht zu tragen. Das ist meine Meinung.
Auf die Kinder zurück. Ja, du hattest sie ja auch explizit erwähnt in deinem Video, Margareta. Also meine Kinder durften noch mit viel Dreck aufwachsen und ohne Maske. Sie durften den Dreck und den Sand auch zu sich nehmen, oral, ja. Du hast davon gesprochen, dass Kinder und Jugendliche die ständige Auseinandersetzung mit dem Mikrobiom der Erde brauchen. Was bedeutet das? Was heißt das? Was ist die Auseinandersetzung mit dem Mikrobiom der Erde?
Die Viren, Bakterien, Parasiten, Pilze sind seit Millionen Jahren länger auf diesem Planeten als wir. Und trotz all unserer vielen Feinde waren wir in der Lage, uns in höhere und höhere Spezies zu entwickeln. Wir können nicht sagen, als Letzte auf diesem Planeten angekommen, jetzt dieser und dieser und dieser ist unser Feind. Ich bitte, dass Sie mir nicht jetzt wieder die Worte im Mund herumdrehen, dass so und so viele Menschen an Infektionskrankheiten sterben, heute noch sterben und so weiter. Ich habe höchsten Respekt vor allen Viren. Ich habe höchsten Respekt von Bakterien, von Pilzen, von allen Infektionskrankheiten. Aber ich habe auch Respekt vor dem Leben. Und ich habe Respekt vor unserem Körper. Ich habe Respekt vor unserem Körper, der uns täglich und immer mit den Auseinandersetzungen, denen er begegnet, so treu und ich weiß nicht, so gut funktioniert, dass er das alles überstehen und überleben kann und dass wir hier sind, um funktionieren. Dass wir überleben, verdanken wir, Dankeschön, dem Körper und nicht einem anderen. Entschuldigung, das darf ich jetzt wieder nicht sagen. Und so selbstverständlich, alle medizinischen, was weiß ich, Durchbrüche außerordentlich wichtig. Aber bitte unterschätzen Sie nicht die Fähigkeit Ihres eigenen Körpers, sich mit den Herausforderungen des täglichen Lebens abzufinden und uns zu überleben zu helfen. Wir brauchen nicht nur Antibiotika, nur Impfungen, nur sonst etwas. Wir müssen unser eigenes System, stärken, schützen und so weiter. Physiologie.
Unsere Kinder, die lernen ja jetzt gerade Abstand halten, Maske tragen. Schon in der Grundschule haben wir jetzt Lernmaterialien, in denen bekommen die Kinder per Bilder vermittelt, ja, was richtig und was falsch ist. Also das grüne Häkchen dort, wo der Abstand eingehalten wird, so jetzt wie zwischen uns, ja. Und wenn die Kinder miteinander spielen und eng beieinander sind, sich umarmen, dann ist da ein rotes Kreuz. Was bedeutet es denn, wenn Kinder die Mimik des anderen nicht mehr sehen und wenn sie sich nicht mehr berühren dürfen?
Also ich finde das absolut, ich finde das schlimm. Es tut mir weh, das zu hören. Können Sie sich vorstellen, wenn bei einem Kind das Spontane, die Spontaneität unterbrochen wird, ja, genommen wird. Ein Kind sieht ein anderes und rennt los und will es umarmen. Und dann sagt die Mutter, Abstand. In welchen Zwiespalt kommt ein solches Kind? Also ich hoffe, dass diese paar Monate Wahnsinn, Entschuldigung, dass ich ihn so bezeichne, und ich bitte jeden, der anderer Meinung ist, doch in Diskussion zu treten. Wir halten die Maske und wir halten den Abstand als Wahnsinn. Wir gefährden uns nicht einander. Nein, ich plädiere dafür, dass die Kinder ihre Spontanität behalten. Und wenn dann mit einer verschnupften Nase nach Hause kommt, würde ich jeder Mutter sagen, dass sie das Kind ins Bett steckt, dass es schwitzen lässt, dass es gut behandelt, dass ihm viel Liebe gibt. Und dann wird es den Schnupfen überleben. Ja? Entschuldigung.
Margareta, es gibt ja jetzt einige Ärzte, die stellen Atteste aus. Das ist ja sehr umstritten. Ja? Viele Ärzte weigern sich, Atteste auszustellen. Ich habe von Fällen gehört, da sind sogar Asthmatiker davon betroffen, dass sie keinen Attest bekommen. Wie stehst denn du dazu? Wer hat das Recht, ein Attest zu bekommen, und wer sollte ausgeschlossen werden?
Das ist meine persönliche Meinung, nicht ohne Anspruch auf richtig oder falsch. Ich bin der Meinung, dass jeder Mensch, der ein Attest will, das Recht hat, ein Attest zu bekommen, weil ich nicht in der Lage bin, mit Sicherheit meinem Patienten zu sagen oder jedwelchem Menschen zu sagen oder zu versichern, dass keine Schäden dabei entstehen. Wir haben gerade gesehen, neurodegenerative Erkrankungen sind multifaktoriell, aber zu wenig Sauerstoff und zu viel Kohlendioxid ist einer der Faktoren, die das Risiko erhöhen. Ich will meinen Patienten kein Krankheitsrisiko erhöhen. Ich bin hier, meine Patienten das Optimale für optimale Gesundheit zu erreichen, nicht ein potenzielles Krankheitsrisiko zu erhöhen.
Vielleicht das Glück oder Unglück, dass wir in naher Zukunft von einer möglichen Impfung, ja, sprechen dürfen und es raussuchen können oder vielleicht auch nicht. Ja. Du bist ja Gutachterin. Du hast Erfahrung auch mit Impfungen, habe ich in dem Video mitbekommen. Ne? Möchtest du uns da was dazu sagen, wie du zu dieser möglichen Impfung stehst oder was du für Erfahrungen gemacht hast bisher?
Ja, das ist ein ganz anderer Bereich. Ich will nur noch einmal sagen, dass ich absolute meine Patienten und die Menschen nicht gefährden will. Ich weiß noch nichts über diese Impfungen. Ich bin weder ein Gegner noch ein Befürworter. Ich will nur, dass die Kriterien erfüllt sind von jedem, egal welchem Mittel oder egal welcher Methode, die ich anwende, dass ich so weit als möglich sicherstellen kann, dass ich keinem Menschen dadurch einen Schaden anrichte. Ich will nichts sagen zu einer Impfung. Ich habe keine Meinung dazu. Ich will nicht, dass ich als Arzt irgendeinem Menschen irgendeinen Schaden anrichten kann. Wenn die Impfhersteller, wenn die Impfhersteller uns dies garantieren können, auch nur mit der geringsten potenziellen Unsicherheit, würde ich schon sagen, dass ich also lieber vorsichtig wäre. Wenn Sie uns mit hundertprozentiger Sicherheit versichern können, dieses Mittel, erstens, es wird, die Wirksamkeit ist gegeben, also was immer es machen soll, uns vor Viren oder sonst was schützen oder Infektionen oder Tod schützen, Krankheit und Tod schützen, wenn diese Wirkung einwandfrei und unzweideutig gegeben ist und einwandfrei und unzweideutig die Nebenwirkungen, sondern potenzielle Gefährdung ausgeschlossen werden können und dann auch wieder, meiner Meinung nach, freiwillig und nicht aufgezwungen.
Jetzt haben wir ja sehr viel über Viren schon gesprochen. Es ist schon Oktober. Und wahrscheinlich steht uns jetzt die nächste Influenza-Welle ins Haus. Was rätst du uns denn jetzt? Wie sollen wir uns jetzt schützen vor dem, was auf uns zukommt?
Also ich denke, also es könnte sein, dass die nächste Grippewelle tatsächlich ein bisschen schlimmer wird. Und zwar hatte keiner von uns oder kaum jemand von uns diesen Sommer Zeit nach oder die Möglichkeit, nach Spanien, Griechenland, Italien zu fahren und sein Vitamin D zu speichern und zu einlagern. Ja? Was wir an diesem Sommer hatten, war eine Zeit des Eingesperrtseins, des Getrenntseins und der Angst.
Ich muss jetzt kurz unterbrechen. Wir haben die Aufforderung bekommen, dass ihr bitte alle auf die Abstände achtet. Sonst haben wir das Problem, dass uns hier die Versammlung vielleicht aufgelöst wird. Darf ich euch alle freundlicherweise bitten, nochmal auf Abstand zu gehen, dass wir hier weitermachen können? Achtet auf die 1,5 Meter, die uns in den Auflagen aufgebürdet wurde. Dankeschön, Margarete.
Also, ja, von daher, und eben, wir hatten einen Sommer von Angst, von eingesperrt und von Trennung und Abstand. Falls diese Grippe tatsächlich schlimmer werden würde, die Deutschen im Allgemeinen sind ein sehr gesundheitsbewusstes Volk. Also bitte geht zurück zu eurem Common Sense, zu eurem gesunden Menschenverstand. Nehmt die Grippe sehr ernst, wenn sie kommt, aber bitte keine Panik und bitte keine falsche Sicherheit, weil sie eine Maske tragen, sind sie vor einem Virus, von einer Infektion oder Tag vor dem Tod geschützt. Also bitte in beide Richtungen. Nehmt es ernst, nehmt eure Gesundheit ernst, vertraut eurem Körper, geht zu euren Ärzten, tut, was immer der Arzt euch sagt, aber bitte, bitte keine Panik und keine falsche Sicherheit.
Margareta, du bist Ärztin, was erwartest du denn jetzt von deinen Kolleginnen und Kollegen, von den Ärztinnen und Ärzten hier in Deutschland? Und was erwartest du vor allem auch von den Ärztekammern?
Also es ist möglich, dass ich durch meine Ausflüge ja Probleme kriegen könnte, aber trotzdem sagt meine Meinung. Jetzt
Ja, sehr entspannt.
Meiner Meinung nach hätten die Ärztekammern und die Gesundheitsämter diese Maßnahmen nicht zulassen dürfen. Zweitens, dass uns jede Diskussion, jeder Gedanken- und Meinungsaustausch verweigert wird. Wie kommt eine Ärztekammer dazu, einem Arzt, der einem Patienten, der offensichtlich über eine Belastung klagt, der Arzt dann seiner Pflicht entsprechend Patienten ein Attest gibt, im Gegenzug die Ärztekammer ihm die Approbation oder was immer, die Zulassung oder sonst was entzieht. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Sagen Sie uns das. Wie ist das möglich? Wie?
Also dass man Nachteile erfährt, wenn man in den Diskurs gehen möchte oder sich öffentlich zeigt, das haben schon sehr viele erfahren müssen. Auch du hast es schon erfahren jetzt nach deinem Video. Wir kommen vielleicht nachher noch mal kurz darauf zurück. Ich wollte dich jetzt aber auch noch mal fragen, wenn wir jetzt an unsere Regierung herangetreten würden und würden sagen, was erwarten wir denn von denen? Würdest du das unterstreichen, dass wir sagen, wir hätten gerne eine Neubewertung dieser, ich nenne sie jetzt mal so, epidemiologischen Lage, ja? Und wir beziehen da ganz viele Experten mit ein und bilden eine Expertenkommission, die nicht allein von der Bundesregierung zum Beispiel bestückt wird, sondern eben zum Beispiel auch von dem Corona-Ausschuss, den ihr alle kennt, ja, die das mitbestimmt. Was sagst du dazu? Wäre das eine Lösung, die wir vielleicht anstreben könnten, um nochmal einen Cut zu machen und zu schauen, wo stehen wir denn eigentlich?
Also ich denke, das ist längst überfällig und außerordentlich notwendig, das muss gemacht werden. Und darum bitten wir eigentlich seit Monaten eine Diskussion. Es geht um die Gesundheit unseres Volkes. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das gibt es nicht, das ist nicht möglich und das ist nicht erlaubt. Zwang in Medizin gibt es nicht. Du brauchst nicht dasselbe, was ich brauche und du brauchst nicht dasselbe, was dein Nachbar braucht. Zwang gibt es nicht. Es gibt nicht eine Methode für alle. Gibt es nicht.
Jetzt noch auf was zurückkommen, das hatte sie in ihrem Video gesagt. Du kommst aus Rumänien und du sagst, dass du alles, was du hast und alles, was du bist, diesem Land, Deutschland, zu verdanken hast. Du hast ja Medizin studiert, ja? Dir wurde dadurch eine Karriere eröffnet, die du in deinem Land, aus dem du stammst, nie hättest machen können. Deshalb deine tiefe Verbundenheit mit Deutschland. Du sagst, dass du keine Angst mehr hast, dass du Ceausescu überlebt hast und dass du für die hier stehst, die jung sind und jetzt Angst haben, sich vielleicht auch zu äußern oder die Angst haben vor dem, was in den letzten Monaten kommuniziert worden ist. Was würdest du denn gerne den Menschen sagen? Hast du eine Botschaft an uns, die du uns jetzt mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, auf jeden Fall. Alle, die ihr hier aufgewachsen seid und nichts anderes kennt als Deutschland. Ihr habt keine Ahnung, in welch einem großartigen Land ihr lebt. Ihr habt keine Vorstellung. Ihr habt keine Vorstellung. Und es soll wirklich eines eurer höchstes Gut sein, das zu verteidigen, was wir alle bisher erleben durften und gelebt haben. Ihr seid wirklich Deutschland ein wunderbares Land und ihr, die Deutschen, ein wunderbares Volk. Ich danke euch. Danke.
Entgegenspringen werden, die hattest du schon nach deinen Videos. Du hast zwei sehr heftige Videos als Reaktion bekommen. Wir alle hoffen hier, egal wer auf der Bühne steht, alle hoffen hier, dass wir keine Nachteile erfahren müssen in unserem Alltag, wenn wir unsere Meinung sagen und in den Diskurs gehen. Ja? Ich selbst bin hier aus Konstanz, das ist meine Heimatstadt. Und ich habe es mir auch nicht ausgesucht, hier stehen zu müssen. Ich könnte halt auch was Besseres tun, als hier zu sein, genauso wie die Marek. Und jetzt möchte ich euch nochmal ganz, ganz herzlich einen großen Applaus bitten, denn wir haben uns erst vor 3 Tagen am Telefon kennengelernt, morgens um 8. Und sie hat mir spontan zugesagt und ist aus London hierher angereist.
Fahrt nicht wie gewohnt fortsetzen. Durch die Maskenverordnung hat es einen Zwischenfall gegeben, und zwar sind 2 Kinder mit 13 Jahren ins Leben gekommen. Ist euch das bekannt? Wusstet ihr nicht? Ich möchte mit euch heute ein bundesweites Zeichen setzen. Wollt ihr mitmachen? Dann nehmt jetzt eure Masken ab und wir werden die Masken, also die Fahrt, ohne Masken bis in die Schule fortsetzen. Ja? Dann nehmt jetzt eure Masken ab. Nochmal kurz zur Erklärung, wenn man eine Maske trägt, sinkt der Sauerstoff im Blut schleichend ab.
Das heißt, so, wir haben hier eine kleine Pause. Da läuft jetzt wieder der Bildschirm und da wurde quasi etwas im Bus aufgezeichnet. Da hat man die Leute befragt. Und jetzt schauen wir mal, wer der nächste Redner ist. Mittlerweile ist der Alexander Ehrlich hier eingetroffen. Alexander Ehrlich ist hat Honk for Hope gegründet. Der ist der Organisator dieser ganzen Sache. Der hat ja ein Busunternehmen und hat hier schon die ganzen Fahrten nach Berlin für die Demonstrationen oder zu den Demonstrationen organisiert. Und er ist jetzt eingetroffen mit einer ganzen Flotte an Friedensfahrzeugen. Mittlerweile hat unser großes Friedensfahrzeug ein Schiff dazu bekommen aus München. Und die sind jetzt alle eingetrudelt mit dem Karl Hitz, unserem Polizeihauptkommissar außer Dienst. Und die sind jetzt alle im Pulk. Ich glaube von Friedrichshafen, Friedrichs irgendwas mit woanders auf jeden Fall am Bodensee, wo die waren, zur Friedenskette, die sind jetzt hierher alle über See quasi gekommen mit der Fähre. Ja, und jetzt geht es noch weiter. Ich habe den Alexander Ehrlich gefragt, wie er denn einschätzt, wie viele es sind oder waren zur Friedenskette. Und er meinte, das wird jetzt gerade ausgewertet von Standort zu Standort und das dauert noch eine Weile. Also wir hatten ja auch ein ganzes Flugzeug, das da flog, um das zu zählen. Und es wurden auch Zettel verteilt, Aufkleber, die dann quasi aussagten, wie viele teilnehmen, ja, weil jeder einen Aufkleber bekam. Ne? Und jetzt sind wir gespannt, wie die Auswertung ist. Auch die Polizei flog mit den Hubschraubern drüber und hat gezählt. Das bleibt spannend, aber das wird noch eine Weile dauern. Genau. Du könntest ja ein Lied spielen, lieber Klaus, wenn du möchtest.
Gerne.
Ich denke, hier ist vorerst jetzt nichts los. Ist klar, ich werde als Nächster auf die Bühne kommen.
Dann schalten wir mal Musik ein, Bettina, und setzen dich wieder in den Zwischenraum. Und wenn es dann hier losgeht, wieder auf Rookie Talk, dann sind wir wieder live direkt aus Konstanz, gell?
Genau.
Super, Musik ab, Bettinas Mikrofon machen ist stumm. So, und Player frei. Und ihr habt gehört, bleibt an den Boxen dran, liebe Hörer. Und ich sag mal Musik ab für Armin, wie heißt der? Armin von Buren.